ARD Sounds.
Am Mikrofon Knut Kortzen. Sie hören das Kulturupdate von Bayern 2. Über nichts wird derzeit so viel geredet wie über KI. Welche Jobs wird sie vernichten? Wie viel Energie wird sie fressen? Wie viele natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser, verbrauchen zur Kühlung ihrer Rechen- und Datencenter? Besonders düster gestimmte Zeitgenossen, und das sind nicht die dümmsten, fragen, ob sie die Menschheit untergehen lassen wird. Sie kommt allein schon durch die Bezeichnung, die KI, wie eine numinose, gottgleiche Macht über uns. Nun hat man in Los Angeles der künstlichen Intelligenz keine Kirche, wohl aber ein Kunstmuseum gebaut. Hinter Data Land steht der Programmierer und Medienkünstler Refik Anadol. Seine Installationen waren bzw. sind unter anderem im Museum of Modern Art in New York zu sehen, in der Sphere in Las Vegas und im Guggenheim Museum in Bilbao. Die erste Ausstellung im neuen KI-Museum in L.A. heißt Machine Dreams – Rainforest. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sie schon erlebt.
Organisch fließende Formen, geometrische Figuren, Fotogalerien mit tausenden Fotos aus dem Regenwald. Nahtlos ziehen die Farbfluten über die Wände, den Boden und auch die Decke des Hauptausstellungsraums. Manchmal verschmelzen sie miteinander, manchmal wechseln sie sich staccatoartig ab. Datenpavillon nennt Refik Anadol diesen 50 Meter langen, 10 Meter breiten und 10 Meter hohen Teil der Ausstellung. Schwer, sich der Faszination, den vielen Eindrücken zu entziehen. Wir haben 720 Millionen Pixel und 200 Audiokanäle. Dadurch entstehen völlig neue Formen der Verbindung. Deine Bewegungen, der Sound und veränderliche Duftnoten gehören dazu. Algorithmen erfassen unsere Anwesenheit und verknüpfen alles miteinander. 84 Projektoren hüllen die Besucher in ein perfektes Spiel mit Formen und Bildern ein. Für jeden wird das Erlebnis personalisiert. Im Portal der Entdeckungen bekommen jeweils 20 Personen pro Timeslot eine Art Armbanduhr und eine Kunststoff-Stola. Die Uhr misst Körperfunktionen wie Herzschlag oder Hautwiderstand. In der Halskrause sind kleine Düsen verbaut, die Duftstoffe versprühen. Angeblich individuell zusammengesetzt, je nach gemessenen Körperfunktionen, Aufenthaltsort, Bewegung. Jedes Bild entsteht in Echtzeit und verändert sich ständig. Es gibt 5 Galerien, jede mit eigener Funktion und eigenen Arbeiten. Die Grundlage für alle Effekte ist, was Anadol das Large Nature Model nennt. Trainiert mit Bildern, Audiomaterial und Forschungsergebnissen aus und über den Regenwald. Unter anderem vom Natural History Museum in London, dem Smithsonian Institute und einer eigenen Amazonas-Expedition. Was tatsächlich projiziert wird, das steuern Echtzeit-Datenströme. Aus Wetterstationen im Regenwald, von den Biosensoren, die die Besucher tragen. Und alles lädt ein, einzutauchen in das, was Anadol den Maschinentraum vom Regenwald nennt. Es bleibt nur Licht als Material, alles andere verschwindet. Das ist etwas völlig anderes als ein Bild an der Wand. Hier wird das ganze Gebäude zum Kunstwerk. Insgesamt 5 Themenwelten hat die Ausstellung. Nahtlose Projektionsflächen, Effekte, die den Bewegungen der Besucher folgen. Der Datenpavillon hat definitiv das Zeug zur Instagram-Attraktion. Auch wenn das Dufterlebnis eher an den John Waters-Film Polyester und dessen Odorama-Ruppelkarte aus den 80ern erinnert. In Dataland erinnern die Gerüche an verschiedene Badeschaumvarianten. Im Museum für KI-Kunst, Buzzword-Alarm, erwartet die Besucher ein immersives Erlebnis. Aber wie viel künstliche Intelligenz steckt eigentlich wirklich in den spektakulären CGI-Effekten, die auch mithilfe von Sponsor Nvidia erzeugt werden?
It's really great CGI, but where's the AI part?
Very little. It's not about being AI. It's human-machine collaboration.
Der menschliche Echtzeit-Input mache seine Kunst aus, sagt Anadol. Aber Museum für KI-Kunst hat natürlich den Klang, den es wohl auch braucht, um Tickets für $59 pro Timeslot zu verkaufen.
Das Franz Marc Museum in Kochel am See feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Rund 70 Sonderausstellungen hat dieses Haus seit seiner Gründung 1986 schon gezeigt. Ausstellungen zu Franz Marc und seinen Weggefährten aus dem Kreis des Blauen Reiters, aber auch zu anderen Künstlergruppen wie der Brücke oder zur Kunst nach 1945. Eines aber hat es in all den Jahrzehnten nie gegeben. Eine Ausstellung über seine Frau, Maria Frank Marc. Die war ebenfalls Künstlerin, in der öffentlichen Wahrnehmung aber kennt man sie heute hauptsächlich als Witwe und Nachlassverwalterin der Werke ihres berühmten Mannes, der 1916 im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Zum 150. Geburtstag der Malerin wird sie nun endlich als eigenständige Künstlerin gewürdigt. Julie Metzdorf war in Kochel.
Maria Frank Marc. Völlig unbekannt ist der Name nicht. Allerdings kennt man sie vor allem als Ehefrau und Nachlassverwalterin der Werke ihres berühmten Mannes Franz Marc. 1905 lernten sich die beiden in München kennen. Da war Maria Frank längst selbst Malerin und zwar eine hervorragend ausgebildete. In ihrer Geburtsstadt Berlin hatte sie sich zur Zeichenlehrerin ausbilden lassen und private Akademien besucht. Schließlich zog sie nach München, damals eines der wichtigsten Kunstzentren in Europa. Museumsleiterin Jessica Keilholz-Busch.
Das vergisst man ja heute leicht, wie schwierig es war für Frauen um 1900 überhaupt Künstlerin zu werden. Und Maria Frank Marc hatte aber diesen intrinsischen Wunsch, sie wollte unbedingt Künstlerin werden und hat eigentlich auch alles dafür gemacht, um diesen Wunsch auch Realität werden zu lassen.
Bis 1919 durften Frauen an staatlichen Kunstakademien nicht studieren. Maria Frank fand andere Wege, etwa über den Münchner Künstlerinnenverein.
Sie war in Teilen eigentlich besser ausgebildet als er, der tatsächlich auch die Kunstakademie abgebrochen hat.
Einige frühe Arbeiten in der Ausstellung zeigen, wie meisterhaft sie zeichnen konnte. Aber auch ihre Lust aufs Experimentieren wird sichtbar. Für ein Stillleben mit drei Krügen nutzte sie so breite Pinsel, dass die Farbe dadurch in kleinen Blöcken auf dem Bild steht. Maria Frank könnte, will aber gar nicht realistisch malen. Stattdessen lenkt sie den Blick hier auf das, was ein Bild ausmacht, auf die Pinselstriche, die Komposition, den Hintergrund. Gemeinsam mit Franz Marc malt sie viel in der oberbayerischen Natur, in Lenggries, Sindelsdorf oder Ried.
Und was man auf diesen Bildern sieht, sind Waldlichtungen, sind einzelne Bäume, die sie malen. Und man kann in der Zeit wirklich kaum unterscheiden, welche Arbeit von wem ist. Also auch von Franz Marc gibt es aus jener Zeit Arbeiten, die sehen fast genauso aus. Und man ist über lange Zeit davon ausgegangen, dass es immer Franz Marc ist, der sie beeinflusst hat. Aber eben mit diesem Wissen auch um ihre fundierte Ausbildung und um ihr künstlerisches Können kann es auch durchaus andersherum gewesen sein.
Später gehen beide künstlerisch eigene Wege. Während Franz Marc sich ganz den Tieren widmet, beschäftigt sich Maria Frank mit Blumenstücken und kindlichen Fantasiewelten.
Weil in einer kindlichen Fantasie kann eigentlich alles passieren. Man kann Dinge kombinieren, die man in der realen Welt nicht kombinieren würde. Ordnungen können außer Kraft gesetzt werden. Und mit diesen Mitteln arbeitet Maria Frank dann auch in dieser Zeit. Also sie malt nicht wie Kinder. Sie nimmt aber diesen Fundus und diese Vorstellungskraft, die Kinder haben, und experimentiert damit malerisch.
Schneemänner erwachen zum Leben. Der Zug der Hirten an die Krippe besteht aus Spielzeugfiguren und erinnert an einen Faschingsumzug. 1912 reist das Paar nach Paris. Dort sehen sie die Werke anderer avantgardistischer Maler, der Kubisten etwa oder der Futuristen. Maria Frank Marcs Malerei macht danach einen enormen Sprung. Ein Blumenbild mit Dahlien scheint geradezu zu explodieren. Die Formen lösen sich auf, eine rhythmische Bewegung durchzieht die Leinwand, als hätte sie hier keine Blumen, sondern Musik gemalt. Doch schon wenig später hört sie praktisch auf zu arbeiten. Frank Marc wird zur Armee eingezogen, die Sorge um ihn lähmt ihre Kreativität. Nach seinem frühen Tod 1916 stellt sie die eigene Karriere zurück und widmet sich ganz seinem Nachlass.
Ihr gesamtes, sagen wir, künstlerisches Auftreten oder ihre Präsenz auch in der Öffentlichkeit war sehr, sehr gering, weil sie sich ja eben nach dem Tod von Franz Marc sehr bewusst dafür entschieden hat, diese Nachlassverwaltung zu übernehmen und eigentlich ihre gesamte Energie da reingesteckt hat, sein Werk zu erhalten, bekannter zu machen. Sie hat an der Herausgabe der Briefe mitgewirkt, am ersten Werkverzeichnis gearbeitet. Sie hat schon in seinem Todesjahr Gedächtnisausstellungen zu seinen Ehren organisiert.
Hinzu kam eine schwere Arthritis. Immer wieder konnte sie monatelang nicht malen. Ihr Gesamtwerk blieb so klein, war nie auf dem Markt, Museen haben kaum etwas. Als Jessica Keilholz-Busch vor 2 Jahren ans Franz-Marc-Museum kam, besaß das Haus kein einziges Werk von Maria Frank-Marc. Nach dem Krieg fand sie noch einmal zurück zur Kunst, diesmal als Weberin. Sie ging ans Bauhaus nach Weimar, entwarf Stoffe, Schmuck und Stickereien.
Sie schreibt sich dort ein als Schülerin und sie begegnet dort auch all jenen Künstlerinnen und Künstlern wieder, die sie ja vorher auch schon aus dem Blauen Reiter kannte. Das heißt also Kandinsky, Paul Klee, die alle sind ja dann auch dort am Bauhaus. Und das ist eigentlich ganz spannend, also auch zu wissen, dass sie eben an 2 der fortschrittlichsten avantgardistischen Kunstentwicklungen in Deutschland so beteiligt war. Also der Gründung der Redaktionsgemeinschaft Blaue Reiter und eben in der Anfangszeit des Bauhauses ist schon beachtlich, finde ich. Und diese Geschichte gehört einfach erzählt.
Und diese Geschichte erleben können Sie bis zum 27. September in der Maria-Frank-Marc-Ausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Das war ein Beitrag von Julie Metzdorf. Diese Woche steht ganz im Zeichen der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann aus Anlass ihres 100. Geburtstages am 25. Juni. In ihrer Geburtsstadt Klagenfurt finden die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur statt. Und ein besonderer Dokumentarfilm von Regina Schilling ist in den Kinos zu sehen. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, heißt er. Und er verbindet dokumentarisches Material mit fiktiven, gespielten Szenen eines Tages der Schriftstellerin in Rom. Sandra Hüller verkörpert dabei Ingeborg Bachmann auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Regina Schilling ist unser Gast in der aktuellen Ausgabe unseres Lesungspodcasts Buchgefühl, in der wir die berühmte Erzählung Das 30. Jahr vorstellen. Über die Schriftstellerin sagt Regina Schilling, diese sei sehr furchtlos im Schreiben gewesen.
Mir ist einfach so stark nochmal aufgefallen, wie heutig und gegenwärtig die Texte von Bachmann eben sind. Also da gibt es überhaupt kein Verfallsdatum, im Gegenteil. Also sie war wahrscheinlich wirklich vor ihrer Zeit. Und mir war ganz wichtig, die Gegenwart mit ihrem Diskurs über Geschlechter, eben über das Thema Angst, Angststörungen, ist ja auch ein ganz großes Thema, auch im Film, eben mit dem Heute zu verbinden, also zu zeigen, das hat sie damals geschrieben, aber das hat uns heute noch ganz viel zu sagen.
Die Filmemacherin Regina Schilling im Gespräch über Ingeborg Bachmann. Mehr über ihren Blick auf Leben und Werk der Schriftstellerin zu hören im Podcast Buchgefühl in ARD Sounds. Die neue Folge mit Ingeborg Bachmanns Erzählung Das 30. Jahr. Wir haben hier im Kulturupdate bereits in der vergangenen Woche über diesen skandalösen Fall berichtet, über den Mord am baschkirischen Künstler Semjon Skrepetzki in Polen. Als Tatverdächtiger ist ein russischsprachiger Mann in einem Vorort Warschaus verhaftet worden. Das Mordopfer war ein schillernder Karikaturist, der polternd und polemisch Machthaber sämtlicher Couleur verspottete. Ein Vater von 5 Kindern, seine Frau ist mit dem 6. Kind gerade schwanger. Semjon Skrepetzkis Erschießung reiht sich ein in eine ganze Reihe von politisch motivierten Morden. Man denke nur an Anna Politkovskaja 2006 oder an Boris Nemtsov 2015. Christina Hamel hat eine Mitstreiterin von Semjon Skrepetzki gesprochen.
Es war eine Exekution auf offener Straße. Am Montag vor einer Woche, kurz vor 10 in Biala Podlaska in Ostpolen. 2 Schüsse von hinten. Als Semjon Skrepetzki daraufhin zu Boden stürzte, schoss der Täter noch 3-mal aus nächster Nähe und verschwand. Die Munition, 9mm Lugerkugeln, wurden auch beim Tiergartenmord 2019 eingesetzt, als Selim Khan Changoschwili von einem russischen Geheimdienstagenten erschossen wurde. Und auch Maxim Kuzminov, der übergelaufene russische Hubschrauberpilot, ist in Spanien 2024 mit einer 9mm Lugerkugel erschossen worden. Ein Mord mit unmissverständlicher Botschaft, sagt denn auch die Künstlerin und Aktivistin Katja Margolis, die im Mai auf der Biennale in Venedig einen gemeinsamen Auftritt mit Semjon Skrepetzki hatte.
Es ist klar, dass das eine Drohung für uns alle ist. Wir haben ja schon viele politische Morde erlebt. Dass sie einen Künstler töten, verschlägt mir den Atem. Du fühlst dich in der Schusslinie. Sie verfolgen damit natürlich ein Ziel. Es ist eine Einschüchterung nach dem Motto, wenn ihr euch so exponiert, ergeht es euch so. Es ist natürlich ein demonstrativer Mord.
Semjon Skripetsky übte mit seinen derben Karikaturen mächtig Kritik, vor allem an Wladimir Putin und dem tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrov. Er zeichnete sie als Schweine und kniefällige Lakaien, Putin winselnd auf dem Schoß von Stalin. Er verspottete die russischen Soldaten, die sich durch den Fleischwolf drehen lassen, und teilte in alle Richtungen aus, so dass er auch auf der Mirotvorets-Liste landete, auf der Feinde der Ukraine öffentlich zugänglich verzeichnet werden.
Er war ein sehr unabhängiger Mensch und hat sich niemandem angedient. Er hat nichts und niemanden unterstützt. Er war im Kern ein Anarchist. Semjon ist ein Punk. Es fällt mir schwer, über ihn in der Vergangenheit zu sprechen. Ein Selfmade-Künstler, der sich alles selbst beigebracht hat.
Spiel mit dem Feuer heißt ein Bild von Dezember 2025. Es zeigt den Künstler, der den kleinen, nackten Kadyrov in der linken Hand hält und ihm mit einem Feuerzeug Feuer unter dem Hintern macht. Der kleine Putin steht hinternbrennend daneben.
Всем ассаламу алейкум. Сегодня утром мне поступил звонок, в котором мне четко пояснили, что мое поведение было.
In einem seiner letzten Videos, es wurde 130.000 Mal angeklickt, hat Semjon Skripetsky, der eigentlich Robert Kuzovkov hieß, eine gelbe Mütze auf, schaut ein bisschen tump in die Kamera und erklärt, dass er morgens einen Anruf erhalten habe, in dem ihm sehr deutlich gemacht wurde, dass sein Verhalten nicht richtig gewesen sei. Ich möchte mich aufrichtig dafür bei Ramsan Kadyrov entschuldigen, sagt Semjon Skripetsky und spitzt dabei seine Bleistifte an, in einer grellrosa nackten Kadyrov-Figur aus Pappmaché, in Mund und Hintern. Wie ein Brathähnchen dreht sich da Putins Mann fürs extra Grobe. Er werde sich nie wieder solche Bemerkungen erlauben, beteuert der Künstler mit ernster Miene. Im Hintergrund läuft tschetschenische Musik. Eine Parodie der Macht und eine karnevalistische Selbstbehauptung. Semjon Skripetsky lässt wissen, mich könnt ihr nicht einschüchtern, mich macht ihr nicht mundtot. Für so viel Freiheit musste er sterben.
Christina Hamel berichtete. Das war das Kulturupdate für heute. Am Mikrofon sagt danke fürs Zuhören Knut Kortzen.